HR Info. Wissenswert.
Den ganzen Menschen im Blick haben, Lebenszeit schenken, Lebenshilfe leisten. Das sind Stichworte, die immer wieder fallen, wenn es um Palliativmedizin geht. Und Palliativmedizin ist nicht nur am Lebensende wichtig, sie kann sehr viel mehr. Sie kann sehr kranken Menschen manchmal sogar ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglichen. Vor einem Jahr wurde im Bundestag heftig über die palliativmedizinische Versorgung in Deutschland debattiert, die viele, viele weiße Flecken aufweist. Und der Bundestag hat dann auch ein Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung beschlossen. Wie sieht eine gute palliativmedizinische Betreuung heute aus? Wo besteht Forschungsbedarf? Claudia Wickenpröger hat sich für HR Info Wissenswert auf die Suche nach Antworten begeben und dafür die Palliativstation des St. Josef Hospitals in Wiesbaden besucht. Dort ist sie nicht nur sehr engagierten Fachleuten begegnet, sondern auch Menschen, die nah am Sterben waren.
Ein langer Krankenhausflur, der aber gar nicht nach Krankenhaus aussieht. Statt PVC gibt es hier Holzboden. An den Wänden hängen Bilder von Inseln und Seerosenteichen. Am Ende des Flurs sieht man zu beiden Seiten Pflanzen. Links grüne Büsche auf einer kleinen Terrasse, rechts Blumen in einer Vase. Ein Strauß im fröhlichen Gelb. Eine Farbe, die man nicht mit dem Tod verbindet, sondern mit Fröhlichkeit, mit Leben. Von diesem langen Flur gehen 11 Einzelzimmer ab. Hinter einer der Türen liegt Dörte Kanter.
Ich warte auf den Tod. Ich bin Gott und mit mir selbst und mit allen Mitmenschen im Reinen. Ich habe losgelassen, ich habe meine letzten Briefe geschrieben, meine letzten Besuche gehabt.
Seit 3 Wochen ist Dörte Kanter mittlerweile auf der Palliativstation. In ihrem Zimmer reiht sich auf einer Kommode eine Grußkarte an die nächste. Alle in bunten, aufmunternden Farben. Dörte Kanter ist 46 Jahre alt und hat Krebs. Ihre Krankheit ist unheilbar.
Zunächst war ja angedacht worden, dass der Chefchirurg alles, was nicht hingehört, rausnimmt und den Rest drin belässt. Dass ein Chirurg dann wie so ein Zauberer alles rausholt, was nicht reingehört, und der Rest funktioniert dann schon wieder. Ich war eher von Anfang an auf der Schiene, dass es eine unheilbare Sache ist und dass ich eher auf dem Weg Richtung Palliativstation, also Richtung Endstation, letzten Endes Richtung Tod bin.
Auf dem Weg Richtung Tod. Doch Dörte Kanter war nicht mal geschockt über die Nachricht.
Ich war mittlerweile in der Lage, dass ich 4 Wochen oder so nichts mehr gegessen hatte, weil ich alles rausgespuckt hatte. Ich wollte nicht mehr leben in dem Sinne, dass ich A, starke Schmerzen hatte, B, nichts mehr zunehmen konnte und keine Lebensfreude mehr hatte.
Keine Lebensfreude mehr. Diesen Zustand versucht die Palliativstation des St. Josephs Hospitals in Wiesbaden zu verhindern oder zumindest abzumildern. Denn das ist die Hauptaufgabe der Palliativmedizin. Das sagt Dr. Oliver Meyer. Er ist Chefarzt der Palliativmedizin und interdisziplinären Onkologie im St. Josephs Hospital Wiesbaden.
Dass, wenn Patienten keine Heilung mehr in Aussicht gestellt werden kann, die Lebensqualität, Symptomkontrolle und Gestaltung der verbleibenden Lebenszeit unter möglichst guten Bedingungen das Hauptaugenmerk hat. Das betrifft dann im Wesentlichen Bereiche wie Schmerztherapie oder Behandlung von Atemnot und Luftnot bei schwerkranken Menschen, geht aber darüber deutlich hinaus, dass auch psychosoziale Aspekte oder auch spirituelle Dimensionen durchaus eine Rolle spielen.
Dieser Zweig der Medizin will sich intensiv um den ganzen Patienten kümmern und die Symptome seiner Krankheit lindern. Doch dafür braucht es eine Ressource, die in Krankenhäusern oft rar ist.
Das ist der entscheidende Punkt, dass es Zeit als Wirkfaktor für die Betreuung schwerstkranker und Sterbender braucht, um mich auf deren Fragen einzulassen und nicht mit Pauschalrezepten ihnen gegenüberzutreten und im Sinne von, jetzt sind sie Sterbender, deshalb brauchen sie jetzt Checkliste A, B, C, D, sondern da mit einer vorsichtigen Annäherung an die Besonderheit der Situation sich dem zu nähern.
Denn jede Situation ist anders, weil nicht jeder Mensch auf die gleiche Art und Weise stirbt. Andrea Belgutay ist leitende Schwester auf der Palliativstation. Sie hat diese Beobachtung schon häufig gemacht.
Ich glaube, dass jeder so stirbt, wie er auch gelebt hat. Dass Menschen sich die ihr Leben als sehr gut betrachten, als abgeschlossen betrachten, sich auch sehr gut verabschieden können, sehr ruhig. Aber die Menschen mit diesem ungelebten Leben und ich habe alles falsch und ich habe was verpasst, die auch in dieser Phase sich kennzeichnen durch sehr starke Unruhe, die auch so schwieriger sterben wie andere.
Sterben ist individuell. Und kein Vorgang, den man einfach so pauschalisieren kann. Doch woher kann man überhaupt wissen, was ein Schwerkranker braucht? Chefarzt Oliver Meyer.
Es ist mit Sicherheit individuell, aber das heißt nicht, dass man sich dem nicht auch mit einer gewissen Systematik und Umsicht nähern könnte. Also ich glaube, wir sollten vorsichtig sein mit großzügigen Verallgemeinerungen, was der Sterbende braucht. Aber es gibt vielleicht eher systematische Ansätze, wie man herausfinden kann, was dem Einzelnen auch entsprechend gut tun könnte. Und natürlich gibt es Themen, die wiederkehren.
Doch wie identifiziert man diese Themen? Schließlich dreht es sich in der Palliativmedizin oft nicht nur darum, ob ein Medikament wirkt oder nicht. Es geht nicht nur um harte Faktoren, sondern auch um spirituelle oder psychische Fragen. Welche Methoden wendet man dann in der Forschung an? Sprich, wie untersucht man, was ein Patient mental an seinem Lebensende braucht? Die Methode?
Dass man mit den Betroffenen selber spricht, was für die relevante Unterschiede macht. Und da wird aber auch schon deutlich, dass wir natürlich, wenn wir bei schwerstkranken und sterbenden Menschen derartige Untersuchungen durchführen, sich ganz natürliche Barrieren ergeben. Das heißt, ich muss eigentlich sehr viel Zeit und auch Methodik und Systematik investieren, um überhaupt an Ergebnisse zu bekommen. Und häufig sind das eben auch keine quantitativen Studienansätze, sondern eher qualitativ, dass ich über Interviewstudien und Transkription und Gruppierung der entsprechenden Themen dann zu Aussagen komme und Hypothesen generieren kann und die weiterverfolgen kann. Und damit ist der methodische Aufwand in der Palliativmedizin zu forschen unvergleichbar höher, als wenn ich einfach mit einer Fragebogen-Checkliste Ja-Nein durchgehen kann. Und das macht, glaube ich, so die Schwierigkeit aus.
Allerdings bleibt es nicht nur bei dieser einen methodischen Schwierigkeit. Es gibt noch weitere grundsätzliche Fragen.
Man muss gut schauen, was man den Patienten tatsächlich zumuten kann. Ich muss eben mit einkalkulieren und sehr kritisch damit umgehen, wen aus den Patientengruppen ich tatsächlich noch mit der Fragestellung konfrontieren will. Und ich muss darauf vorbereitet sein, dass ich eine relativ hohe Ablehnungsrate habe. Was es dann von den Ergebnissen ja vielleicht wieder schwieriger macht, weil sich dann die Frage stellt, wie repräsentativ ist das denn am Ende des Tages?
Und gerade bei den Themenfeldern, in denen die Untersuchungen schwierig sind, ist im Umkehrschluss der Forschungsbedarf hoch.
Je klassisch-medizinischer es ist, ist der Forschungsbedarf aus meiner Sicht nicht ganz so extrem hoch, sondern eher dann, wenn es komplex wird. Seelsorgerische Aspekte, spirituelle Aspekte, nicht klassischerweise im medizinischen Kontext wahrgenommene Begrifflichkeiten wie Hoffnung oder Würde oder Trost, was sind eigentlich die Inhalte dessen, was das beim Patienten bewirkt? Das sind hochspannende Fragen, die aber komplexer sind als das, was wir üblicherweise in Forschungsansätzen sonst häufig nachempfinden können.
Eine schwedische Studie untersucht im Jahr 2000, was für Todkranke Würde bedeutet. Dabei sagten die Patienten unter anderem, dass sie als Person anerkannt werden möchten. Dass sie möchten, dass ihre Gewohnheiten respektiert werden, wie beispielsweise religiöse Rituale oder Essgewohnheiten. Weibliche Patienten wünschten sich mehr Schutz der Intimität, beispielsweise durch weibliches Personal. Es gibt auch Bereiche in der Palliativmedizin, in denen die Forschung mittlerweile weit fortgeschritten ist, beispielsweise in der Schmerztherapie. Einer der klassischen medizinischen Bereiche, der aber äußerst wichtig ist. Denn viele Patienten haben Angst, dass Sterben mit starken Schmerzen verbunden ist, wie Oliver Meyer erklärt.
Wir wissen von den symptomatischen Belastungen, dass Schmerz bzw. Angst vor Schmerz das zentrale Element ist, das damit assoziiert wird, obwohl das in aller Regel vielleicht gut beherrschbar ist.
Maria Hendrich gehört ebenfalls zu dem Ärzteteam um Dr. Oliver Meyer auf der Palliativstation. Sie kennt die Angst vor Schmerz.
Einen Patienten zu sehen, der sichtbar Angst hat, muss bedeuten, dass wir mit dem in Kommunikation treten. Das heißt, ich muss hinterfragen, wovor haben Sie Angst? Die meisten Patienten, die wir fragen, wovor haben Sie eigentlich Angst? Sie haben nicht Angst vor dem Todsein, sondern die haben Angst vor dem, was sie noch erwartet. Vor dem, was muss ich noch erdulden, erleiden, bevor ich sterben kann. Gott sei Dank ist unser Fachgebiet so gut geworden, dass wir auf fast alle Dinge, die die Patienten sich noch vorstellen, was kann auf mich zukommen, eine Antwort haben, dass niemand Schmerzen leiden muss.
Denn gerade in der Schmerztherapie habe es in den letzten Jahren herausragende Entwicklungen gegeben.
Früher gab es schnell wirksames Opiat nur als Spritze. Das heißt, man musste immer jemanden haben, der einem bei starken Schmerzen ein Medikament spritzt. Heutzutage gibt es starke Schmerzmittel als Nasenspray. Das kann jeder Patient selbst verwenden. Es gibt es als Lutschtabletten, es gibt es als Lollis, es gibt es als Trinkampullen. Das heißt, wir haben einfach mittlerweile einen ganz großen Werkzeugkoffer, wo vieles drin ist, was den Patienten ermöglicht, mehr Selbstständigkeit zu leben, wieder in ihren Alltag zurückzukehren, ohne diese Frage zu haben, entweder ich bin selbstständig oder ich bin schmerzfrei.
Bei der Patientin Dörte Kanter sind die Schmerzen nicht das Problem. Sie quält etwas anderes.
Ich kann es nicht mehr ertragen. Es sind nicht die Schmerzen, sie können ganz gut in den Griff bekommen werden, aber es ist die Übelkeit, dieser ständige Brechreiz, der sich manchmal Raum fordert, obwohl ich nur Eiswürfel und Wasserspray zu mir nehme. Es ist einfach, dass ich sagen möchte, es ist genug, Herr, ich habe gelitten, ich komme gern zu dir.
Dieser Zeitpunkt, an dem ein Mensch geht, kann auch durch die Palliativmedizin beeinflusst werden. Und zwar eher lebensverlängernd, sofern die Mediziner früh genug eingeschaltet werden. Oliver Meyer.
Wenn wir in auch wissenschaftliche Studien gucken, hat sich zum Beispiel gezeigt, dass die sogenannte frühe Einbindung von Palliativmedizin in onkologische Behandlungskonzepte nicht nur die Lebensqualität stabilisieren und steigern kann, sondern dass es darüber hinaus auch einen Einfluss auf Lebenszeit geben kann. Es war durchaus ein zunächst etwas irritierendes Ergebnis, weil die Patienten weniger aggressive Therapien erhalten haben, aber länger gelebt haben, um 2 Monate, das ist jetzt die Frage, ob man das für relevant hält oder nicht, als diejenigen, die nur die klassisch-onkologische Betreuung hatten.
2010 wurde von amerikanischen Forschern eine Studie mit Patienten durchgeführt, die Lungenkrebs hatten. Es gab 2 Gruppen. Eine erhielt zusätzlich zu ihrer onkologischen Behandlung noch eine palliative Behandlung. Diese Gruppe litt seltener unter Depressionen, hatte eine höhere Lebensqualität und lebte sogar etwas länger, nämlich im Durchschnitt 2 Monate. Bleibt die Frage, ob man es für relevant hält, ein Leben um 2 Monate zu verlängern. Und genau diese Frage trifft den Kern einer schwierigen Debatte.
Nämlich die, dass wir keinen Konsens haben und ich mir den auch nicht anmaße, beurteilen zu können, wie viel darf denn ein Zugewinn an Lebenszeit kosten im gesellschaftlichen Kontext. Und diese Debatte können wir auch nicht als Palliativmediziner beantworten. Wir können nur darauf verweisen, dass wir mit einem relativ niedrigen Einsatz, weil es im Wesentlichen Personalkosten sind, eine andere Akzeptanz, einen anderen Umgang in unheilbaren Situationen vermitteln können.
Allerdings mahnt Oliver Meyer zur Vorsicht. Palliativmedizin dürfe nicht mit den klassischen Therapien konkurrieren. Es dürfe keine Rivalität mit den Therapien geben, die die Ursachen der Krankheiten bekämpfen.
Wir müssen gucken, dass das, was wir machen, gut ist. Aber ich möchte es nicht in eine Pro- und Contra-Debatte haben, dass weil jetzt letzten Endes eine Rationierung stattfindet, das begründet wird mit, wir haben aber eine bessere Palliativversorgung, also ist die Rationierung nicht so schlimm. Das wäre ein ganz gefährlicher Weg, wenn wir damit argumentieren, dass wir die kosteneffektivere Behandlungsmethode für ältere Krebspatienten sind zum Beispiel. Da müssen wir höllisch aufpassen.
Denn die Behandlung soll auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt werden und nicht auf die Bedürfnisse der Kostenträger. Trotzdem müssen auch die Palliativstationen auf ihre Finanzen achten. Sie können nicht über jedem Patienten das Füllhorn der Behandlungsmöglichkeiten ausschütten. Die Stationen sollen, wie alle anderen, rentabel sein. Für die leitende Pflegekraft auf der Palliativstation im Wiesbadener St. Josephs Hospital, Andrea Belgutay, eine Belastung.
Das Schwierigste für mich als Leitung ist, dass man sieht, dass auch die Wirtschaftlichkeit vor Palliativstationen nicht Halt macht. Wir haben einfach einen großen Pflegeschlüssel, weil wir in der Betreuung sehr intensiv sind in der Pflege und da auch nicht nur eben die pflegerischen Tätigkeiten, sondern auch psychosoziale Tätigkeiten abdecken.
Also ein offenes Ohr für die Patienten haben, sich Zeit nehmen, einer der Kerngedanken in der Palliativmedizin. Und das gilt nicht nur für die Patienten, sondern auch für ihre Familien. Denn es stellt sich nicht nur die Frage, was die Patienten am Lebensende brauchen, sondern auch, was ihre Angehörigen benötigen. Chefarzt Oliver Meyer, der auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der DGP, ist.
Da wird relativ viel geforscht, weil die natürlich ganz häufig der Schlüssel sind dazu, auch was funktioniert oder nicht. Und in der unmittelbaren Sterbephase dann häufig auch der Fokus fast eher auf die Betreuung der Angehörigen übergeht und deren Ängste und Sorgen.
Eine Studie an der Uni Regensburg aus dem Jahr 2002 ergab, dass viele Angehörige noch stärker unter der Krankheit leiden als die Patienten selbst. Viele Angehörige trauen sich daher nicht zu, den Patienten zu Hause zu betreuen. Besteht der Wunsch trotzdem, können sie sich Hilfe holen. Von ambulanten Palliativteams, die bei der Pflege unterstützen. Für manche Familien ist die Belastung durch die Pflege trotzdem zu hoch.
Der wesentliche Fokus ist dann der, dass zu Hause die begleitenden Angehörigen immer auch ein Stück mit bereit sein müssen und nicht überfordert sein dürfen davon, mit Verantwortung in diesem Prozess zu tragen. Und die Entlastung habe ich eher in einem institutionalisierten Raum.
Diese Entlastung sieht auch Andrea Belgutay als leitende Pflegerin auf der Palliativstation als ihre Aufgabe.
Dass wir da die Angehörigen unterstützen in der Begleitung und dass wir eben zwar 11 Patienten hier betreuen, aber ich sage immer, wir betreuen 11 Familien, weil die Angehörigen genauso mit betroffen sind durch die ganze Problematik wie auch die Patienten. Und die fallen bei uns nicht hinten runter, sondern da haben wir den Auftrag, uns da auch wirklich gut umzukümmern.
Das ist für das Palliativteam allerdings nicht immer leicht. Besonders die Kommunikation ist mit den Angehörigen schwieriger als mit den Patienten selbst. Oberärztin Maria Hendrich.
Die Patienten haben den Angehörigen eines voraus. Die spüren, wo sie stehen. Und die wissen deshalb viel, viel mehr intuitiv, weil sie in sich hineinspüren, als die Angehörigen. Angehörige, die natürlich Angst haben um diesen Menschen, die auch die Angst haben, wenn ich nur zulasse zu denken, dass mein Angehöriger sterben könnte, dann wird das etwas wahrer. Denen stoßen wir öfter mal vor den Kopf mit unserer Offenheit. Also damit, dass wir aber sagen, es muss thematisiert werden.
Dem Patienten fällt es oft leichter, den nahenden Tod zu akzeptieren als ihren Angehörigen. Chefarzt Oliver Meyer sieht in diesem Punkt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen.
Ja, die gibt es in der Form natürlich, dass sagen wir mal, einfach die Verfügbarkeit des Lebens wird anders eingeschätzt. Also wenn wir jetzt Menschen islamischen Glaubens haben, die nochmal anders für sich sagen, Allah nimmt, Allah gibt, in der Form, mit denen kommen sie weniger in die Diskussion über die Angemessenheit einzelner therapeutischer Schritte, weil klar ist, ihr Ärzte habt zu tun bis Ultimo und wenn es dann nicht in Anführungszeichen reicht, dann hat Allah entschieden.
Sicherlich kann man das Sterben nicht verallgemeinern oder pauschalisieren. Dennoch erkenne man bei bestimmten Personengruppen immer wieder Gemeinsamkeiten, erklärt Meyer.
Es gibt auch, ich nenne es mal sowas wie ein bisschen wie eine russische Melancholie, die uns immer wieder begegnet im Sinne von, wenn ihr das nicht richtig gut hinkriegt, ist sowieso alles schlecht. Also es gibt so bestimmte Eigenschaften, die man so als Stereotype wiederfindet.
Doch ganz egal, ob es Unterschiede zwischen den Religionen oder Kulturen gibt, es gibt mit Sicherheit Gemeinsamkeiten zwischen den Bedürfnissen der Kranken. Ein offenes Ohr finden, wenn man weiß, dass das eigene Leben zu Ende geht. Wissen, dass die Angehörigen professionelle Unterstützung erfahren, wenn man nicht mehr ist. Versucht man, sich in die eigentlich unvorstellbare Situation eines Todkranken hineinzuversetzen, dann klingt das nach einer hohen Entlastung, nach einem Ort der Geborgenheit. Doch gibt es davon überhaupt genug in Deutschland? Könnte ich mich als Schwerkranker darauf verlassen, die bestmögliche Unterstützung am Lebensende zu erhalten? Das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Oliver Meyer.
Ich glaube, dass wir einfach noch sowohl weiße Flecken auf der Landkarte haben, wo wir noch nicht ausreichend schnell und nachhaltig genug Hilfe anbieten können, als auch in der Spezialisierung, das noch nicht ausreichend sichergestellt ist.
Weiße Flecken auf der Landkarte, die gibt es vor allem in ländlichen Regionen. Dort hapert es besonders. Hinzu kommen weitere Barrieren, allerdings keine räumlichen, sondern Barrieren in den Köpfen.
Dass bei vielen Erkrankungen noch gar nicht in den Köpfen verankert ist, dass da eigentlich auch ein palliativer Unterstützungsbedarf gegeben sein könnte. Es wird ja ganz häufig rein mit den onkologischen Erkrankungen assoziiert, also mit den Krebserkrankungen.
Dabei ist die Palliativmedizin nicht nur für Krebskranke wertvoll. Auch die Folgen anderer lebensbedrohlicher Krankheiten können damit gelindert werden. Und Palliativmedizin muss nicht erst am Lebensende zum Einsatz kommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits 2002 festgelegt, dass Palliativmedizin im Krankheitsverlauf möglichst früh eingesetzt werden sollte. Damit das passiert, ist Aufklärung nötig, nicht nur bei den Patienten, sondern auch bei Fachärzten. Denn auch die müssen erst einmal erkennen, dass ihr Patient eine palliative Behandlung braucht. Um das generelle Bewusstsein für Palliativmedizin zu stärken, wurde in Deutschland daher 2015 das sogenannte Hospiz- und Palliativgesetz verabschiedet. Eine Errungenschaft, betont Oliver Meyer.
Wir sind auf einem guten Weg, weil wir im Unterschied zu anderen Ländern in Europa zum Beispiel jetzt wirklich ein Gesetz haben, das festschreibt, dass Menschen Anspruch auf palliative Behandlung haben.
Einen Anspruch auf Behandlung, und zwar an dem Ort, an dem man sie braucht. Oberärztin Maria Hendrich.
Eine Sache, die ich mir konkret wünschen würde, dass sie deutlich besser wird und weiterentwickelt wird, das ist Palliativmedizin in Pflegeheimen. Also dass es wirklich möglich sein wird, dass Patienten, die in einem Pflegeheim wohnen, auch dort versterben und dass da die gesetzlichen normativen Regelungen, sobald der Patient sich verschlechtert, müssen die, um sich abzusichern, einen Notarzt rufen, dass wir da noch mehr Veränderungen und Umdenken reinbekommen, dass auch Patienten in einem Pflegeheim bleiben dürfen, bis zum Tod, gut begleitet von vielleicht weitergebildeten Pflegekräften im Heim.
Und genau hier setzt das Feld der Versorgungsforschung an. Ein spannendes und wichtiges Thema findet Chefarzt Oliver Meyer.
Versorgungsforschung untersucht jetzt zum Beispiel, was es braucht, um in Einrichtungen der Altenhilfe, in klassischen Pflegeheimen, eine andere Qualität im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden zu ermitteln. Wie kann man das bewerkstelligen? Muss ich dafür Kooperationen mit spezialisierten Teams haben? Reicht es, die dort sowieso Arbeitenden entsprechend weiter zu qualifizieren? Brauche ich eher Pflegende, die damit umgehen können? Oder brauche ich Ärzte, die das entsprechend vermitteln? Also das sind wesentliche Fragen, um dann zu Strukturen zu kommen, die sowohl in der Qualität, also in der inhaltlichen Tiefe, als auch in der Flächendeckung gerechterweise nicht nur in Ballungszentren und Städten, sondern auch auf dem flachen Land eine angemessene palliativmedizinische Versorgung bieten können.
Eine angemessene Versorgung, die vor allem von gut ausgebildetem Personal abhängt. Denn die Palliativmedizin ist kein Fach, für das man in erster Linie neue Operationsmethoden oder Werkzeuge braucht. Die Palliativmedizin hängt vom Menschen ab. Schwester Andrea Belgutay.
Wir haben Pflegenotstand, das heißt, Schwestern werden Mangelware. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man schauen muss, dass man wirklich sich berufen fühlt, als Schwester auf der Palliativstation zu arbeiten. Und nicht, dass man denkt, das ist eine Station, wo nicht 35 Patienten versorgt werden, sondern nur 11. Ich glaube, die haben ein falsches Bild von Palliativpflege.
Denn die Pflege ist nicht nur aufwendiger als auf anderen Stationen, sondern auch belastend für die Psyche. Denn das Personal ist tagtäglich mit dem Thema Tod konfrontiert.
Wenn der Patient verstorben ist und er hat die Station verlassen, nicht mal durchatmen können, sondern so quasi von der Warteliste wird der Nächste abgerufen, der dann auf unsere Station kommt. Das zu schultern ist sehr schwierig und ich glaube, dass man auch drauf schauen muss, wie viel Tod verträgt auch ein Team der Palliativstation.
Und was braucht es, um mit dem Thema jeden Tag aufs Neue fertig zu werden? Es gibt verschiedene Angebote, die das Personal mental unterstützen sollen, sagt Oberärztin Maria Hendrich.
Über die reguläre Supervision hinaus, die wir sowohl hier im Gesamtteam angeboten bekommen, wie auch nur fürs Ärzteteam, habe ich auch noch einen eigenen Supervisor, also dass ich Themen, die jetzt gar nicht das Team angehen, sondern die vielleicht mit mir zu tun haben, auch nochmal bearbeiten kann. Wir haben unseren Psychologen, der auch immer Zeit findet für Team-Intervision, also mit uns im Team Probleme zu besprechen oder auch einfach mal ein offenes Ohr hat.
Wenn Maria Hendrich von ihrem Job erzählt, wird sie oft bemitleidet. Bekannte glauben, dass sie in ihrem Berufsalltag viel schultern muss.
Das empfinde ich überhaupt nicht so. Ich bin in einem Zweig der Medizin, wo ich mir als Ärztin noch Zeit nehmen darf für meine Patienten, wo mir genügend Nähe bleibt mit den Patienten, um zu verstehen, was ihre Bedürfnisse sind. Dementsprechend denke ich, dass es eigentlich ein wunderschöner Beruf ist. Ich möchte eigentlich für diesen Beruf weniger Mitleid haben, sondern mehr Freude daran.
Palliativmedizin, wie Forschung weiterhilft. In HR Info Wissenswert hörten Sie heute ein Feature von Claudia Wickenbröker. Den Podcast zur Sendung finden Sie wie immer auf hrinforadio.de.